Kreisky-Forum Talks, der Podcast zur Stunde.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Die Sozialdemokratie tritt auf der Stelle in Europa. In mehreren Staaten gibt es Rückschläge. In Österreich kämpft die SPÖ darum, als Alternative zum rechten Lager zu punkten. Was braucht denn eine moderne Sozialdemokratie, fragen wir in dieser Sendung. Einen historischen Bogen zieht der Journalist Peter Michael Lingens in seinen Lebenserinnerungen, die unter dem Titel Zeitzeuge des Jahrhunderts erschienen sind. Wie die aktuellen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts aufbauend auf den sozialdemokratischen Errungenschaften von früher gemeistert werden können, diskutiert Lingens mit einer Runde intellektueller Köpfe im Bruno-Kreisky-Forum. Es geht um die veränderte Rolle der Gewerkschaften, um die Funktion des Staates in der Wirtschaft und Europa als die entscheidende Arena gesellschaftlicher Weichenstellungen. Sie hören die Ökonomin Sonja Schneeweiß. Sie ist Europasprecherin des Bundes Sozialdemokratischer Akademikerinnen und Akademiker, den Wirtschaftswissenschaftler Nikolaus Kowal. Kowal hat die aufmüpfige Sektion 8 in der SPÖ mitgegründet. Ebenfalls dabei ist Außenpolitikexperte und SPÖ-Vordenker Wolfgang Petritsch im Gespräch mit Peter Michael Lingens.
Ich meine, dass die großen Erfolge der Sozialdemokratie durch die Gewerkschaften errungen wurden und dass ihre jetzige schwierige Situation darin besteht, dass viele Leute sagen, na ja, die Gewerkschaften haben ja eigentlich alles durchgesetzt. Es gibt bessere Löhne, es gibt eine Sozialversicherung, es gibt Pensionen, es gibt eine Sicherheit des Arbeitsplatzes, es gibt eine Beteiligung der Arbeitgeber an den Unternehmen und ähnliche Dinge mehr. Und es gibt eine relative Sicherheit des Arbeitsplatzes. Was ich dazu zu sagen habe, ist, relativ gibt es das und es ist dabei abgebaut zu werden. Vom Sozialstaat wird behauptet, er sei unfinanzierbar und in vielen Ländern wird er rückgebaut. England ist ein dramatisches Beispiel dafür. Bei uns ist das natürlich unter Kurz auch in hohem Maße versucht worden. Ich glaube also, dass die Sozialdemokratie sehr wohl im Moment die wichtige Aufgabe hätte, diesen Rückbau zu stoppen und vor allem die Sicherheit des Arbeitsplatzes wiederherzustellen. Und da gibt es sozusagen das spezielle Problem, dass eben man Arbeitsplätze, Kapital kann sich überall hin bewegen. Das kann international agieren. Gewerkschaft ist im Moment nicht international. Das heißt, wenn eben dann in einem anderen Land etwas sehr viel, viel billiger produziert werden kann, dann wandert die Produktion dorthin. Das ist auch eins der großen Probleme, mit denen die Sozialdemokratie fertig werden muss und soll. Ich verehre sehr den deutschen Ökonomen Heiner Flassbeck, der der Meinung ist, dass das nicht ohne Zölle gehen wird, dass die Globalisierung Grenzen haben muss und dass ein gewisses Maß an Schutz eines Wirtschaftsraums durch Zölle notwendig sein wird, solange die Bedingungen nicht überall gleich sind.
Sie haben vieles angesprochen. Ich würde gern gleich einhaken bei Aufgaben der Sozialdemokratie und der Gewerkschaft bezüglich gut ausgebauter Sozialstaat. Vieles erreicht, aber in den letzten Jahren gibt es neue Probleme, ein neues Prekariat, Generation Praktikum, neue Selbstständige, die wie Wirtschaftstreibende behandelt werden, de facto von den Machtverhältnissen aber absolut Einzelpersonen und Arbeitnehmer sind. Und zum Beispiel auch der Bereich der Plattformarbeit im Internet, was auch extrem ungeschützte Arbeitsverhältnisse sind. Das heißt, es geht neue Herausforderungen zu meistern, wo wir Gewerkschaften und Sozialdemokratie brauchen. Und natürlich ist es schwieriger geworden und internationaler geworden. Kapital kann sich leichter bewegen als Arbeitnehmer. Aber es gibt Ansätze und wir sind nicht chancenlos. Einerseits sehe ich schon zumindest eine gewisse Tendenz der Gewerkschaften, sich zu internationalisieren. Jetzt ist ja unser Wolfgang Katze ja Präsident vom Europäischen Gewerkschaftsbund geworden. Und das ist ein Ansatz. Und da würde ich gern auf EU-Ebene auf etwas aufmerksam machen, was, glaube ich, gar nicht so bekannt ist, wo die EU gar nicht so neoliberal ist und Ansätze weitertreibt. Und zwar als Beispiel die Mindestlohnrichtlinie. Ich weiß nicht, wer aller weiß, dass es sie gibt, die genau Gewerkschaften stärkt. An sich ist ja schon einmal der Ansatz schön, dass es europaweite Mindestlöhne geben soll, die für uns in Österreich wohl nicht schlagend werden, weil wir noch immer ein relativ hohes Lohnniveau haben. Aber das Überraschende ist...
Warum wehrt sich unsere Gewerkschaft so gegen Mindestlöhne?
Gegen gesetzliche Mindestlöhne,
ja.
Weil sie es aber genau gegen diese Mindestlohnrichtlinie, der revolutionäre Ansatz ist, die stellt darauf ab, dass sie dort greift, wo die Kollektivvertragsabdeckung genau zu gering ist. Österreich hat, glaube ich, 98%. Das heißt, es gibt eine EU-Richtlinie, die ganz klar sagt, je mehr Kollektivverträge, desto besser und Gewerkschaften und wir greifen nur dort im Notfall ein, mit gesetzlichen Maßnahmen, wo das nicht der Fall ist. Das ist für mich ein Hoffnungsschimmer. Und einen zweiten Aspekt zum internationalen Wettbewerb, Lohnhöhen, sowohl in der EU als auch global. Der Schlüssel dazu ist für mich, wenn wir einigermaßen hohe Löhne haben wollen, die Produktivität. Und das heißt einerseits Bildung und als zweites technischer Fortschritt. Weil es kommt für den Wettbewerb ja nicht auf die Lohnkosten, sondern auf die Lohnstückkosten an. Wenn wir es schaffen, durch geschickte Technologie da wettbewerbsfähig zu sein, können wir auch höhere Löhne verhandeln. Und deshalb ist es für mich in jeder Politik auch wichtig, den technischen Fortschritt zu fördern.
Ich unterstütze das vollständig, was du sagst. Und ich möchte darauf aufmerksam machen, dass Zölle sind ein protektionistisches Mittel, mit dem ein Staat versucht, auf Kosten der anderen in irgendeiner Art und Weise seinen eigenen Vorteil zu erhöhen. Das ist ein Trumpsches Instrument. Und aus meiner Perspektive ist ein Zoll jetzt kein Instrument, das einen Sozialdemokraten ein intelligentes und nachhaltiges Instrumentarium ist. Wesentlich geschickter sind Regulierungen. Und wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass es auf sehr erfreulicher Weise auf europäischer Ebene die Idee gibt, entsprechende Regulierungen einzuführen. Und eine der revolutionärsten, klingt technisch, ist aber revolutionär, ist das sogenannte Lieferkettengesetz. Weil dabei die Überlegung ist, dass die Importeure von, sei es Vorleistungen, sei es Endprodukte, genau dafür zuständig sind, dass sie schauen, wo Stück für Stück, Komponente dieses Gutes, das sie hier verkaufen, herkommt. Das heißt, die gesamte Lieferkette bis hin zur Kobaltmine in Nigeria. Und dieses Lieferkettengesetz, das jetzt gerade auf EU-Ebene verhandelt wird, das soll die Unternehmen in die Pflicht nehmen, dass sie schauen, ob ihre Importe unter sauberen Bedingungen hergestellt wurden oder nicht. Und damit geht es nicht unbedingt darum, dass wir jemanden anderen etwas wegnehmen, sondern da geht es darum, dass wir die Wirtschaft in die Pflicht, also anderen Staaten was wegnehmen, sondern dass wir die Wirtschaft in die Pflicht nehmen, dass sie versucht, gewisse Grundregeln wie gewerkschaftliche Mindestrechte oder so viel Arbeitsschutz, dass zumindest eine Fabrik in Bangladesch mit 70 Textilarbeiterinnen nicht abbrennt, ja, oder gewisse Mindestlöhne oder ökologische Mindeststandards einzuhalten. Und ich denke, dass sozusagen dass es wirklich eine revolutionäre Idee ist, weil die Europäische Union als riesiger Außenhandelsakteur, also Sie müssen sich vorstellen, selbst heute, wo wir hier sitzen, ist die EU immer noch die größte Handelsmacht der Welt vor China. Wir sind der größte Exporteur von Gütern und Dienstleistungen vor China. Wir sind natürlich auch entsprechend großer Importeur. Und mit diesem enormen Hebel und mit dieser Power kannst du nicht nur Standards setzen, sondern du kannst eben auch sozusagen über ein Lieferkettengesetz unglaubliche Veränderungen in der Welthandelsdynamik herbeiführen.
Die Frage ist aber nicht trotzdem die Möglichkeit, dieses Gesetz einzuhalten, zwingt die nicht doch dazu, Produkte, die es nicht einhalten, mit irgendeiner Strafe zu belegen, die eine Art von Zoll
ist? So, und das ist jetzt natürlich die Frage. Ja? Also jetzt ist die Frage, suche ich mir einen anderen Importeur, wenn der Importeur nicht in der Lage ist? Nehmen wir an, ich habe Kinderarbeit festgestellt bei einem Importeur. So, jetzt kann ich den verwarnen und schauen, dass der das nicht mehr macht. Ich kann den Importeur wechseln. Oder es ist tatsächlich so, dass die Bedingungen so hinaufgeschraubt sind, dass ich in einem spezifischen Segment dann in Europa tatsächlich kostengünstiger bin in der Produktion. Also ich habe sozusagen möglicherweise einen unintendierten, indirekten, protektionistischen Effekt, wenn die Kostenstruktur sich zugunsten europäischer Anbieter verändert und ich dann in einer hochdigitalisierten Industrie 4.0 Produktion auf der grünen Wiese sozusagen das Stück dann immer noch effizienter herstellen kann als in Indonesien. Das kann sein, aber das ist zumindest nicht die Intention von der ganzen Geschichte. Und das macht schon einen großen Unterschied.
Also in der Vergangenheit sind alle großen Wirtschaften immer hinter Zöllen entstanden. Also die Autoproduktion in Südkorea ist entstanden gegen 400% Zoll für nicht-koreanische Autos. Die Produktion in den USA ist entstanden gegen enorme Zölle gegen England und Europa. Ich halte es zum Beispiel für ganz unsinnig, dass wenn wir ein Entwicklungsland helfen wollen, dass wir als erstes sagen, das Land muss die Zölle abschaffen. Denn nur hinter den Zöllen kann es sich zum Beispiel in Nigeria eine Landwirtschaftsproduktion entwickeln, weil selbst unsere Butter, die mit teuren Löhnen erzeugt ist, teurer ist als die nigerische Butter. Das heißt, ich meine, dass man ohne Zölle kein Instrument in der Hand hat, um das zu erreichen. Sie werden immer, wenn mit Kinderarbeit dort billiger produziert wird, dann wird auf irgendeinem Umweg diese Ware hierher kommen. Und sie müssen sich meiner Meinung nach durch etwas aufhalten. Und jetzt sage ich im Großen durch Zölle. Ich glaube, dass also die zollfreie Idee eine illusionäre ist.
Ich glaube schon, dass in der Theorie eine zollfreie Weltwirtschaft für alle mehr Wohlstand bringt. Ja. Aber nur, wenn wir gleiche Regeln haben. Ja. Und vorsichtig in bestimmten Bereichen, um das auszugleichen, ist es aus meiner Sicht schon sinnvoll. Die Frage ist, ob man es Zoll nennt. Zumindest hat es eine ähnliche Wirkung. Und da gibt es überraschenderweise schon etwas Beschlossenes in der EU. Das ist eine Art CO2-Zoll, heißt CO2-Ausgleichssystem und hat die Grundidee, wenn Produkte unter schlechten Umweltbedingungen hergestellt werden, um sie in die EU zu importieren, bekommen sie einen Aufschlag. Das ist de facto die Wirkung von einem Zoll. Ich bin ein Anhänger dafür, weil man so weltweite Regulierungen erreichen kann mit der Wirtschaftsmacht der Europäischen Union. Wenn es zu viel ist, senkt es den Wohlstand auf beiden Seiten. Aber dort, um sowas durchzusetzen, halte ich es für ein legitimes Mittel. Nicht nur um die Wirtschaft zu schützen, das glaube ich geht nach hinten los, aber um solche fehlenden Regulierungen auszugleichen. Aber da sind wir nicht einer Meinung.
Ich habe selber um die Jahrtausendwende in Bosnien als internationaler Verwalter des Staates erlebt, wie der Abbau aller Zölle und aller Beschränkungen die Reste der jugoslawischen Wirtschaft, die natürlich schon ziemlich am Sand war, völlig zerstört hat. Und es war keine kreative Zerstörung à la Schumpeter, sondern es war eine wirkliche, einfach restlose Zerstörung. Und seither, und in der Zwischenzeit sind fast schon 30 Jahre vergangen, hat sich dort nichts Neues auch entwickeln können. Und wenn wir zurückdenken an unsere Zeit nach 45, so sind natürlich damals sind Volkswirtschaften der Nachkriegsstaaten, die waren ziemlich geschützte Werkstätten, ja, und konnten sich dort sozusagen holen. Was ich damit sagen möchte ist, ich glaube, dass es hier das Problem gibt, dass gerade unter den Vorzeichen des Neoliberalismus sich Regeln entwickelt haben, die sozusagen über alles drüber gelegt worden sind. Und die schwachen Volkswirtschaften à la Bangladesch zum Beispiel, die müssen, wenn sie nach denselben Regeln spielen wie die entwickelten Volkswirtschaften, haben natürlich einen großen Nachteil. Also das, glaube ich, ist am Höhepunkt der Globalisierung, der wirtschaftlichen Globalisierung für diese Staaten. Und wie gesagt, ich habe das in Bosnien selbst erlebt, eine zerstörte Geschichte, die man dort vorgefunden hat. Nicht durch das, was übrig geblieben ist vom Krieg, ist dann danach noch durch neoliberale Privatisierung und so weiter und so fort zerstört worden. Ich will damit nicht sagen, dass man bei Aufrechterhaltung dieser maroden Volkswirtschaft dort etwas hätte machen sollen oder können, besser gesagt, sondern ich glaube, dass diese extreme Ausbildung, die um die Jahrtausendwende eben der Höhepunkt der neoliberalen Ideologie sozusagen ihr Unwesen getrieben hat, heute schon nicht mehr in dieser Form besteht, sondern dass da auch die Europäische Union jetzt bereits sich schon weiterentwickelt hat. Ja, es gibt also diesen puren neoliberalen Approach nicht mehr in der Europäischen Union. Aber wir wissen ja selber, und jetzt kommen wir ein bisschen hin Richtung Sozialdemokratie, dass damals auch der sogenannte dritte Weg gepredigt wurde. Denken Sie an Blair oder auch Schröder. Bei uns hat es ja dann auch eben diese Versuche einer gewissen Nachahmung gegeben, die aber dann doch irgendwo nicht wirklich sich durchgesetzt hat, weil die Sozialpartnerschaft zu stark gewesen ist und vielleicht auch irgendwo in der Sozialdemokratie und gerade in den Gewerkschaften schon auch noch Kräfte drinnen gewesen sind, die also so eine exzessive Ausbreitung verhindert haben. Aber worauf ich jetzt zurückkommen möchte, Herr Lingens, ist der Punkt, den Sie erwähnt haben, warum die Gewerkschaften in der Europäischen Union nicht wirklich sich durchsetzen. Natürlich, da gibt es das große Thema Globalisierung und man muss bedenken, dass für das Entstehen der Gewerkschaften, wie auch für das Entstehen der Sozialdemokratie, und es hängt natürlich sehr eng zusammen, der Nationalstaat sozusagen der Referenzrahmen gewesen ist. Ja? Und heute bewegen wir uns aber mit der Globalisierung schon weit darüber hinaus. Ja? Der Nationalstaat ist immer noch der Staat, der also die Gesetze hat, der die Sanktionen sozusagen, Rechtsstaat eben aufrechterhalten kann. Aber im wirtschaftlichen Bereich haben sich die Dinge schon ziemlich aufgelöst. Ja, schon sehr frühzeitig mit der europäischen Integration. Das hat ja schon mit der EFTA begonnen. Eigentlich hat schon mit dem Marshallplan begonnen. Ja, als man damals eben durch Kooperation, Gründung der OECD später, sind also schon sozusagen supranationale wirtschaftliche Formate entstanden, die Gewerkschaften sukzessive irgendwo eingeschränkt haben. Und wenn man jetzt anschaut in Brüssel, wer sind die stärksten Lobbyisten? Sicher nicht die Gewerkschaften, sondern eben die anderen, die Industrie oder Pharma und so weiter und so fort. Ja. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man das sieht, weil das hat auch zur Skepsis in der Sozialdemokratie gegenüber der Europäischen Union, das ist ja ein Punkt, den Sie ansprechen wollten, beigetragen hat. Ja. Also ich bin jemand, der meint, ja, das hat es tatsächlich gegeben, aber ich glaube, eine Sozialdemokratie muss einfach sich in den europäischen Integrationsprozess voll hineinbegeben. Nur dann, sozusagen ein bisschen eine Erinnerung an unsere 68er-Marsch durch die Institutionen, muss man schauen, wie man im Rahmen dieses europäischen Modells, und es gibt nur dieses eine der Europäischen Union, hier sich aktiv einbringt und die Regeln entsprechend auch nach den Vorstellungen der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften zu vereinigen. Wie wird das gehen? Das wird nur möglich sein, indem wir zum Beispiel die Wahlen, im nächsten Jahr gibt es wieder Wahlen, wiederum wird nur abgestimmt in den 27 Mitgliedstaaten, die dann hingehen. Und was vertreten die dann? Die vertreten wiederum nicht wirklich, sind auch nicht legitimiert, die gesamte Europäische Union sozusagen zu vertreten, sondern vertreten halt Österreich und die anderen Staaten. Und man muss ja noch dazu sagen, das Europäische Parlament ist ja in Wirklichkeit etwas, was eigentlich schon ziemlich gut für die Integration funktioniert. Viel besser, und der eigentliche Hemmschuh ist ja der Europäische Rat, ja, der europäischen Staats- und Regierungschefs, das sind die wirklichen Verhinderer. Weil, warum? Weil die werden ja nicht in Europa gewählt, sondern die werden jeweils in ihren Nationalstaaten gewählt und haben daher kein Interesse, europaweite Lösungen und Integrationsmodelle zu unterstützen. Und ich glaube, dass die Sozialdemokratie in Europa einfach versuchen muss, zum Beispiel bei den nächsten Wahlen durchzusetzen, dass es europaweite Kandidaten gibt. Dass die Sozialdemokratie als europäische Sozialdemokratie auftritt. Ich weiß, da sind Schwierigkeiten dabei und wahrscheinlich muss es hier viele Zwischenstufen geben. Aber ich glaube, man muss einfach versuchen, und dasselbe gilt auch für die Gewerkschaften, dass sie sich tatsächlich europaweit, also EU-weit engagieren. Nur dann werden sie sozusagen als Partner, Partnerinnen in einem zukünftigen Europa auch mit Industrie und mit den anderen Sozialpartnern sozusagen leicht ziehen können. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Und da muss sich die Sozialdemokratie auch und gerade in Österreich, und ich weiß, da gibt es gewisse Ressentiments dagegen in der SPÖ, hier wirklich voll hineinbegeben.
Ich denke, dass der Wolfgang Petritsch vollkommen auf den Punkt gebracht hat, was die Problematik ist, nämlich, dass wir eine europäisierte und internationalisierte Kapitalseite haben. Ja, und wir sind sowohl, was die Gewerkschaften betrifft, als auch was die Demokratie betrifft, in unseren Schrebergattern. Ja, und die Schrebergattern sind am allerschlimmsten in der Europäischen Union, ja, weil da sind wir 27 Schrebergattern. Und wenn der Westbalkan dazukommt, sind wir doppelt so viele. Und dann haben wir sozusagen die Situation, dass abgesehen davon, dass wir da die ganzen Einstimmigkeitsprobleme haben und andere, dass wir prinzipiell einfach ein vollkommen ungleiches Spielfeld haben. Und jetzt ist die Frage, wie kann man diesem ungleichen Spielfeld beikommen? Und da sehen wir dann zum Beispiel, dass wenn wir Österreich als volkswirtschaftlicher Perspektive betrachten, wenn wir schnell draufkommen, dass dieses Land 40% seiner Wertschöpfung exportiert, dass wir extrem in internationale, vor allem europäische Wertschöpfungsketten integriert sind und dass, man sage es nicht der FPÖ, wir möglicherweise gar nicht mehr eine richtige eigene Volkswirtschaft sind, ja, sondern eigentlich nur mehr Bestandteil eines größeren Wirtschaftsraums. Und der größere Wirtschaftsraum, wir können auch ungefähr ermessen, welcher das ist, weil wir können anschauen, wo beginnt der Außenhandel zu schrumpfen. Also auf welche Ebene müssen wir gehen, damit der Außenhandel keine so große Bedeutung mehr spielt. Und wenn wir da von der österreichischen Ebene dann auf die europäische gehen, dann sehen wir, aha, hier exportieren wir nicht mehr 40% unserer Wirtschaftsleistung, sondern nur mehr 12%. Das heißt, aus europäischer Perspektive, müssen Sie sich vorstellen, fast 90% dessen, was in der EU produziert wird, wird in der EU verbraucht. Und das heißt, das ist ein vollkommen anderes Level als das kleine Österreich. Und das hat die Europäische Union gemeinsam mit den USA. Auch das ist eine, wir nennen das in der Ökonomie, geschlossene Volkswirtschaft. Nicht geschlossen im Sinn von Nordkorea, aber sozusagen der Binnenmarkt dominiert. Das haben wir in den Vereinigten Staaten, das haben wir in der Europäischen Union, das haben wir in Japan und das haben wir mittlerweile auch in China, die sozusagen, wo der Binnenmarkt viel, viel schneller wächst als der Außenhandel und deshalb die Chinesen immer mehr zu einem autonomen Raum werden.
Die das auch bewusst entwickeln.
Die das seit 2006 ganz bewusst als Strategie machen. Ne? Ganz bewusste Strategie, Rückgang der Exportquote. So, das klingt technisch kompliziert, heißt aber nichts anderes als, wenn wir ein eigener Binnenmarkt sind auf Ebene der Europäischen Union und nicht auf Ebene Österreichs, und nicht einmal die Deutschen das sind, sondern wirklich nur die Europäer, dann ist das auch genau der Raum, den wir politisch gestalten können. Dann ist das genau die Ebene, wo wir in die Lage kommen, mit der Kapitalseite Tacheles zu reden, weil wir die Regeln bestimmen können, ohne dass die uns gegeneinander ausspielen können. Das funktioniert natürlich nicht, solange die Regierungschefs sich gegeneinander ausspielen lassen und alle sozusagen mit niedrigem Steuersatz oder mit irgendeinem Steuerfluchtmodell oder Ähnlichem locken. Ja, aber in dem Moment, wo wir schaffen, sozusagen mit einer europäischen Regulierung das auszuhebeln, haben wir genau passen die Volkswirtschaft und die Demokratie so wieder zusammen, wie das in den 60er Jahren im Nationalstaat der Fall war. Und dann haben wir auch wieder sozusagen die Eingriffs- und Regulierungsmöglichkeiten, die der Sozialdemokratie im 20. Jahrhundert zur Verfügung gestanden sind und die verloren gegangen sind.
Ja. Darf ich da etwas dazwischen sagen, auch ein Thema des Buches? Die EU macht das nicht gut. Ich sage dazu zwei Zahlen. Im Jahr 2008 war der Abstand zwischen dem Bruttoinlandsprodukt der EU und dem der USA in einer Größenordnung von 15%. Heute ist er 35%. Wenn man dasselbe anschaut beim Bruttosozialprodukt pro Kopf, dass die Leistung sagt, ist der Abstand in den letzten 20 Jahren von 10.000 Euro auf 47.000 Euro gewachsen. Das heißt, die EU macht Wirtschaft nicht gut. Und das ist eine Folge des Neoliberalismus, der die These vertritt, dass, und das ist eine entscheidende These, und das schreibe ich auch im Buch, dass der Staat sparen soll. Und der entscheidende Unterschied zwischen den USA und uns Europa ist, dass die EU spart, in der EU der Staat spart und in den USA tut er das nicht. Übrigens auch nicht in China. Das ist der Grund, warum auch China sich vergleichsweise besser entwickelt. Ein zweiter dramatischer Unterschied ist, auf den ich da aufmerksam machen will, an dem die Sozialdemokratie zum Teil Schuld trägt, weil sie sich neoliberal mitentwickelt hat, ist der Schröder in Deutschland, indem er abgesichert hat die deutsche Lohnzurückhaltung.
Hartz IV.
Hartz IV ist die Absicherung der deutschen Lohnzurückhaltung, die dazu führt, dass die Lohnstückkosten Deutschlands um 30% geringer sind als die Spaniens und Italiens und um 20% geringer als die Frankreichs, das seine Löhne immer gemäß der Benja-Formel entwickelt hat. Die Folge dieser Lohnstückkostendifferenz, Österreich übrigens hat das nicht im Ausmaß Deutschlands gemacht, aber auch unsere sind nicht um 30% geringer, sondern um 20%. Und gegenüber Frankreich um 10% geringer. Geführt hat das dazu, dass diese Länder, gemeinsam haben diese Politik betrieben, Österreich, die Schweiz, Holland hat sie erfunden und Deutschland, haben gemeinsam ständig den anderen EU-Mitgliedern Märkte weggenommen. Das ist ganz klar. Und das ist einer der Gründe, oder eines der Motive, an denen die EU zerbrechen kann. Schröder hat, wie gesagt, diese Politik abgesichert durch Hartz IV. Und ich glaube, auch dazu muss die Sozialdemokratie sich was einfallen lassen. Zu dieser Grundfrage bleiben wir beim sparenden Staat. Und dazu eine ganz, ganz kurze nationalökonomische Argumentation meinerseits. Wenn Sie etwas verkaufen wollen, dann ist es zwingend, dass Sie einen gleich großen Einkäufer haben. Sie können nichts verkaufen, ohne dass jemand etwas einkauft. Und jetzt haben Sie drei Einkäufer in der Gesellschaft: die Konsumenten, die Unternehmer und den Staat. Wenn von diesen drei Einkäufern, und so ist das derzeit, die Konsumenten sagen, mehr einkaufen in so nicht so guten Zeiten, sind wir vorsichtig, wir bleiben, wo wir sind. Wenn dann gleichzeitig der Staat sagt, und das sagt er im Neoliberalismus, und das sagt, hat er die EU uns vorgeschrieben, sagt, wir sparen, dann bitte gibt es für die Unternehmer, wären die Unternehmer schwachsinnig, wenn sie mehr kauften, um zu produzieren, weil sie sich sagen müssen, der Staat kauft es uns nicht ab und die Bevölkerung kauft es uns auch nicht ab. Das heißt, solange wir diese Politik haben und die eine Vorschrift der EU ist, wir müssen das eigentlich in unserer Verfassung verankern, solange können wir uns wirtschaftlich nicht entwickeln, weil solange der Staat nicht auch als Einkäufer auftritt, solange kann die Industrie nicht mehr verkaufen. Und mehr verkaufen der Industrie, das ist das, was man Wirtschaftswachstum nennt. Ich sage jetzt nur mal zur Hetz, zum Hannes Androsch. Der Hannes Androsch hat, also wir haben, der Kurz hat gefeiert das Nulldefizit. Staat hat besonders wenig eingekauft, er hat nicht einmal ein geringes Defizit gemacht. Und dem Hannes Androsch haben wir ständig Defizite gemacht. Und nie ist es uns so gut gegangen wie in dieser Zeit, weil in Wirklichkeit das Defizitmachen des Staates sehr vernünftig ist.
Ich möchte jetzt ein bisschen zurückholen auf die Ebene der, was kann heute Sozialdemokratie oder Sozialdemokratische Partei Österreichs machen? Es ist natürlich klar, dass die am Höhepunkt der Griechenland-Krise die Idee vorhanden war, die Neoliberale, man kann sich sozusagen aus der Krise heraussparen. Ja, und das ist natürlich krachend daneben gegangen. Und das Beispiel Griechenland steht ja für diese katastrophale Geschichte. Aber da stellt sich natürlich die Frage jetzt, was ist die Rolle des Staates für die Sozialdemokratie und wie ist das Verhältnis zwischen Staat und Privat? Ich glaube, das sind wichtige Überlegungen, die zum Teil schon angeklungen sind. Ist der Staat jetzt, soll der als Unternehmer arbeiten? Das ist offensichtlich nicht mehr der Fall. Aber der Staat tritt auf als Regulator. Ja? Nur muss man, wenn ich Staat sage, immer die Europäische Union mitdenken. Denn weit über 70% dessen, womit wir heute uns beschäftigen, tagtäglich sozusagen, wird bereits in Brüssel bestimmt. Und zwar nicht von Brüssel, sondern mit uns natürlich in Brüssel. Dieses Missverständnis ist etwas, was durchaus auch in der Sozialdemokratie ab und zu als opportunistischen Gründen heraus auch verwendet worden ist. Ja, und eigentlich die Europäische Union in falscher Weise sozusagen kritisiert hat, weil da gibt es viel mehr Kritisierenswertes als gerade diese Punkte. Und der Nico und die Sonja haben ja sehr wichtige Bereiche angeführt, die aufzeigen, dass sich hier in der Europäischen Union schon sehr, sehr viel verändert hat. Aber was ist jetzt dann sozusagen die Frage einer Sozialdemokratie? Grundlegende Frage, und das ist sozusagen auch das Gründungsmythos der Sozialdemokratie, ist natürlich die soziale Frage. Ja? Und die soziale Frage hat sich im 19. Jahrhundert eben im Rahmen der Nationalstaaten gestellt und ist dort eben auch sehr erfolgreich von der Sozialdemokratie und von den Gewerkschaften behandelt worden. Heute ist natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, der wirkliche Referenzrahmen die Europäische Union. Aber die soziale Frage per se stellt sich immer noch natürlich. Ja. Sie hat sich sehr verändert. Und da muss man natürlich dran schauen, es gibt den Wohlfahrtsstaat und es gibt Sozialeinrichtungen und so weiter und so fort. Das ist das eben, was die Sozialdemokratie und die Gewerkschaften erreicht haben. Aber dass eben heute prekäre Arbeitsverhältnisse mehr und mehr kommen, dass die Auflösung der Gewerkschaften oder der Schwäche der Gewerkschaften auch damit zusammenhängt, dass sie vor allem traditionellerweise die Arbeitbesitzenden vertreten. Ja, und nicht diejenigen, die als neue Unternehmer, Ein-Person und so weiter. Also darin sehe ich das ein Problem, dass dem sich die Sozialdemokratie, die österreichische Sozialdemokratie viel mehr stellen muss, wenn sie attraktiver werden möchte und wieder Stimmen gewinnen möchte. Und ich meine auch, dass die Rolle des Staates sozusagen muss für die Sozialdemokratie auch neu bestimmt werden. Ist irgendwo gerade mit der Pandemie hat man ja irgendwo die Rückkehr des Staates auch. Wenn man bedenkt, dass wir jetzt eine ÖVP-Regierung haben, die links und rechts Geld ausgegeben hat. Ja, wenn das eine sozialdemokratische Regierung gemacht hätte, die wäre also durch Himmel und ich weiß nicht wohin geschossen worden. Ne? Sehr interessant, wie sich hier etwas aufgrund der Notwendigkeiten verändert hat. Und ich will damit nicht behaupten, dass alle Gelder, die ausgegeben worden sind, auch korrekt und richtig und so weiter. Da hätten wir viel besser natürlich agieren können. Aber die Frage stellt sich, wie definieren wir heute im 21. Jahrhundert als Sozialdemokratie die sogenannten Public Goods? Ja? Was gehört dazu? Die Infrastruktur, eine soziale Einrichtungen etc. etc. Aber ich glaube, die zentrale Frage wird sein, wie stellen wir uns der wirklichen Herausforderung, das ist natürlich der Klimawandel. Ja, der ganz entscheidend ist. Und da gibt es von der Sozialdemokratie her, gerade in Österreich, nicht wirklich ein proaktives Vorgehen. Ja, wenn man zum Beispiel sagt, 100 auf der Autobahn fahren und es gibt sofort einen Wirbel von überall her und sagt, seid ihr wahnsinnig und niemand sagt denen, okay, du bist halt dann 5 Minuten später in Linz. Und im Übrigen gibt es ohnehin auf den meisten Autobahnen schon Strecken, die ohnehin nur 100 sind. Ja? Oder in der Stadt, ja? Dass man im Durchschnitt nicht mehr als 30 fahren kann, weil die Situation eine solche ist. Ja? Also da fehlt mir auch der Mut, einfach das anzusprechen. Und ich glaube, das muss einfach passieren, wenn man die Sozialdemokratie hier wieder dorthin bringen möchte, wo wir sie sehr haben möchten. Das ist, dass sie Themen vorgibt, dass sie überzeugt, zu überzeugen versucht und dass sie auch überzeugend wirkt. Ja, ich glaube, das wird notwendig sein und nicht so sehr in der Defensive zu verhandeln. Natürlich fällt mir dazu das große Thema Migration ein. Das ist neben dem Klimawandel oder der Klimakatastrophe, muss man heute schon sagen, das zweite unglaublich wichtige Thema, dem man sich stellen muss. Ja, und es gibt ja in Österreich diese paradoxe Diskussion, dass man einerseits haut man gut integrierte Leute raus, junge Menschen, und auf der anderen Seite fährt man nach Afrika und in die Philippinen und holt von dort her Kräfte, die dann bei uns im Spital arbeiten sollen. Also wie verrückt kann man da noch sein? Das heißt, natürlich kann man das nicht eins zu eins austauschen, aber man muss hier wirklich versuchen, breiter zu denken, auch etwas mutiger zu sein, auch uns und den Bürgerinnen und den Wählerinnen zu sagen, was wirklich Sache ist. Ich halte das für einen ganz wesentlichen Punkt. Und wenn ich zum Abschluss meiner Wortmeldung noch sagen darf, es muss natürlich auch am Selbstverständnis der Sozialdemokratie gearbeitet werden. Ja? Ich glaube, dass hier sehr vieles fehlt. Ihr habt das schon erwähnt und Herr Legner, Sie haben das ja vorhin gesagt. Die Sozialdemokratie war eine Kultur- und Bildungsbewegung. Ja? Und davon ist, fürchte ich, ziemlich wenig vorhanden. Sie haben Hannes Andrasch genannt. Ich erinnere mich noch, wenn der große Hannes Andrasch es nicht zusammenbringt, in einem Bildungsvolksbegehren mehr als diese mitkriegen, ich weiß nicht, 100.000 Unterstützer zusammen, zeigt das die Ignoranz, die bei uns vorherrscht. Ja, wir haben eines der reaktionärsten Bildungssysteme in der ganzen Europäischen Union und oft auch darüber hinaus. Also diese Idee, dass die Sozialdemokratie eine Bildungseinrichtung ist, ich glaube, das muss viel stärker herauskommen. Und ich meine auch, dass man versuchen muss, den Begriff des Wachstums auch einmal kritisch zu hinterfragen. Denn der Kapitalismus ist ganz klar verbunden mit dem Begriff Wachstum. Aber wir sehen die Grenzen des Wachstums nicht erst seit 1972, sondern damals hat im Übrigen Bruno Kreisky in Salzburg eine Veranstaltung mit dem Aurelio Becciei gemacht, der erste Präsident des Club of Rome gewesen ist. Also es gibt ja auch die Möglichkeit in der Politik, sich Ideen von irgendwo herzuholen und zu versuchen, damit zu punkten. Ich möchte hier Schluss machen und möchte noch eine Phrase in Erinnerung rufen, für die einer der Parteichefs geprügelt worden ist. Das ist der Gusenbauer, der einmal von einer solidarischen Hochleistungsgesellschaft gesprochen hat. Ich würde sagen, man kann hoch weglassen, aber Leistung sollte man sagen. Die findet sie im Übrigen auch wieder in dem sogenannten Plan A von Christian Kern. Ich meine, dass wir Sozialdemokraten hier viel offensiver und viel optimistischer auch daran herantreten sollen, dass eben Leistung, dass Anerkennung, dass Arbeit etwas ist, wofür man auch brennen kann. Ja? Und ich bin damit nicht der Meinung, dass man die vielen wirklich harten Jobs, die eh schon zumeist von jenen gemacht werden, die in Österreich nicht wählen dürfen, ja? Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass man hier, ohne naiv zu sein, viel stärker diese Aspekte als Sozialdemokratie in Zukunft betonen sollte.
Was Konsens ist, dass, wenn man politisch wirken will, sozialdemokratisch, national, wir nicht mehr weiterkommen oder nicht so weit und die europäische Ebene die Ebene ist, wo wir agieren müssen. Und aus meiner persönlichen Sicht, meine letzten 15, 20 Jahren in der SPÖ, ist die Sozialdemokratie viel europäischer geworden vom Bewusstsein. Wo ich vor 15 Jahren Europagruppe im BSA gründen, waren wir so ein bisschen die Minderheit und die Outlaws, die sich damit beschäftigen. Und aus meiner Sicht ist das in der EU Entscheidungen getroffen werden, in der Mitte der Sozialdemokratie angekommen. Und aus meiner Sicht sieht das auch der Andi Babler so. Und der europäische Green Deal ist sicher nicht neoliberal. Das ist alles erkämpft worden und das ist in Gefahr. Nächstes Jahr EU-Wahlen, wenn dann Konservative und Rechte eine große Mehrheit haben, kommt von der Ebene nichts mehr. Und genau dort müssen wir uns jetzt reinhauen, weil sonst ist es aus mit sozialdemokratischen oder einfach sozialem Gestalten in der Europäischen Union. Und das wird oft nicht gesehen. Und die Gefahr sehe ich. Und das ist für mich was, wofür wir uns jetzt einsetzen müssen, weil genau dort wird es entschieden und wir sollten Teil sein davon.
Ich stimme absolut zu. Ich glaube, dass ich bin nicht ganz so optimistisch wie du, Sonja, was sozusagen die Rezeption der Europäischen Union in der österreichischen Sozialdemokratie betrifft. Ich habe schon den Eindruck, dass man sie noch immer gerne einigelt in 1985. Ne? So bevor die Welt so unübersichtlich geworden ist. Als der Kalte Krieg noch war, als die Mauer noch gestanden ist, als Österreich noch eindeutig eine Nation war, als das Nationalbewusstsein seinen Höhepunkt erreicht übrigens. Ja, das ist seit damals wieder abgenommen, das österreichische Nationalbewusstsein. Als Cordoba noch nicht so lange her war, ja? als der Austropop einige Höhepunkte feierte. Ich finde auch vielleicht kein Zufall, dass die 80er Jahre sozusagen der Höhepunkt des Austropops sind. Und ich habe manchmal den Verdacht, dass erhebliche Teile der österreichischen Arbeiterbewegung und Sozialdemokratie da irgendwann einmal die Klappe zugemacht haben, ja? In dem Zeitraum.
Und die wollen wir jetzt wieder öffnen.
Ja, aber das betrifft ganz viele Themen. Und das betrifft ganz viele Themen, alle Themen, die damals Konsens waren, das geht, Wohlfahrtsstaat und so weiter, da sind wir uns alle einig. Ja? Alle Themen, die seit damals dazugekommen sind, Verkehr, Ökologie, Migration, Feminismus und einige andere, die sind umstritten. Da gibt es keinen Konsens. Die sind sozusagen, gibt es völlig unterschiedliche Auffassungen dazu. Die sind nicht angekommen. Und ich glaube, die von dir genannte ökologische Frage, Wolfgang, da bin ich ja hundertprozentig deiner Meinung, ist die mit Abstand wichtigste. Die muss man in irgendeiner Weise mit der Sozialdemokratie versöhnen. Was nicht einfach ist, was die schwierigste aller Fragen ist, weil es dabei um die Änderung von Gewohnheiten geht. Ja? Weil man deinen Leuten sagen muss, wir können versuchen, insgesamt deine Lebensqualität zu verbessern, aber das Leben wird dann wahrscheinlich ziemlich anders ausschauen. Oder zumindest teilweise anders ausschauen. Und das ist etwas, was vielen Leuten Angst macht. Und da die österreichische Sozialdemokratie nicht die einzigen sind, die sich die 80er Jahre zurücksehnen, sondern in der Bevölkerung das durchaus Resonanz findet, ist sozusagen meine Sorge, dass man da noch sehr viel Überzeugungsarbeit wird leisten müssen.
Das gehen wir jetzt an.
Die Diskussion im Bruno-Kreisky-Forum fand am 21. November 2023 statt. Wir haben etwas gekürzt. Beim Kreisky-Forum bedanke ich mich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Grundsatzdebatten zur politischen Entwicklung gibt es regelmäßig im Falter. Ich empfehle Ihnen ein Abonnement des Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Auch Geschenksabos für Weihnachten sollten eine Überlegung wert sein. Sie bleiben auf diese Weise das ganze Jahr in guter Erinnerung bei den Beschenkten. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.